Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Die diesen Herrn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Wir singen das Lied von der güldenen Sonne. Euch mit einem Gotteswort. Da steht auf den ersten Blättern der Bibel, 1. Mose 3, Vers 8 und 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Adam, wo bist du? Heiliger Gott, rede und rufe. Und gib, dass jetzt keiner unter uns ist, der nicht hört. Amen. Es war einmal an einem sehr sonnigen, schönen Tag. Ich denke, es war ein Tag wie der heutige. Da war auf dem Tempelberg von Jerusalem eine tolle Geschichte. Eine Geschichte, die wirklich alle etwas in Aufregung und Alarm versetzte. Ihr müsst euch denken, über diesem Tempelberg war in der Regel eine heilige, stille Ruhe und Scharen pilgerten ehrwürdig und gemessenen Schrittes da hinauf. Auf einmal ist da ein Mann, der schreit. Und wenn man genau hinhört, dann merkt man, er jubiliert, er jauchzt, er kann es gar nicht in Worte fassen. Er macht Sprünge und rennt hin und her über den Platz. Ich kann mir nicht anders denken. Ja nun, die ehrwürdigen Bürger, die werden ihn für verrückt gehalten haben. Es kann ja auch keiner verstehen, was der Mann in Wirklichkeit erlebt hat. Vielleicht haben ihn einige gekannt. Er hat über Jahre davor im Tempel gelegen. Nein, er kam nicht rein in die Gegenwart Gottes. Und dass er gelähmt war, war ja nur ein äußeres Zeichen, dass er wie begraben war unter einem Bergen von Not und Jammer. Und eines Tages hat er die schönste Stunde erlebt, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Er hat den Namen Jesus gehört und hat das erlebt, was die Welt nicht glauben will und was die Welt nicht fassen kann. Dass der Name Jesus Berge von Not zersprengt und dass unter dem Namen Jesus Menschen auf einmal gesund und fröhlich werden. Darum hat er so geschrien, darum hat er gejauchzt, darum hat er jubiliert, dass der ganze Tempelberg in Alarm kam. Meine Brüder und Schwestern, heute Morgen sind hier an dieser Stelle 3500 Bläser und mit ihnen Hunderte von Sängern und solche, die mit uns freuen wollen, in der gleichen Lage. Diese alte, herrliche Festhalle, die hat schon viel gesehen, aber das hat sie noch nie gesehen. Und ich könnte mir denken, dass in dieser bewegten Stadt Menschen hin und her gehen und sagen, was ist das für eine tolle Geschichte, die sich da ereignet. Nein, ich wollte, es wären noch viel tausendmal tausend mehr, die heute Morgen diesen Lobgesang anstimmen. Und ich bin ganz gewiss, dass die Ätherwellen des Rundfunks nur ein schlichtes Zeichen dafür sind, wie jetzt Tausende und Abertausende mit uns den gleichen Lobgesang anstimmen. Von Basel hinauf bis nach Hamburg und von Aachen bis in die Ostzone hinein und bis ins Ruhrgebiet hinüber. Und überall jubelt der gleiche Klang. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an. Oh, wie bin ich fröhlich, dass ich's glauben kann. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum selgen Eigentum erwählt. Dabei soll es bleiben, bis mein Auge bricht. Amen, Halleluja, Jesus lässt mich nicht. Darum, meine Brüder und Schwestern, ist es eben nicht gleichgültig, was wir hier musizieren. Ich gestehe offen, ich spiele gern mit meinen Kindern Geige und Flöte und Bratsche und Cello. Aber wenn wir unsere Hörner nehmen, dann ist das etwas ganz anderes. Dahinter liegt ein Geheimnis. Seit den Tagen, als die Welt Gott nicht mehr sehen konnte und es zwischen der ewigen Welt und dieser Welt wie abgeschnitten war, da hat Gott je und dann in diese Welt hineingeredet. Und glaub mir, das ist jedes Mal wie das Wunder eines Posaunentons. Wenn seitdem Gott redet, dann ist das jedes Mal wie ein Klingen ewiger Posaunen. Und wenn wir unsere Posaune nehmen, meine Brüder, dann ist das jedes Mal wie ein Reden Gottes, wie ein Reden des heiligen, herrlichen Gottes. Und darum ist mir unser Textwort so wichtig. Habt ihr gemerkt, um was es hier geht? Das war der erste Ton Gottes nach der schrecklichen Geschichte, als die Menschen Gott weggeschoben hatten und selber Herrgötter sein wollten. Das war der erste Ton Gottes, nachdem das Paradies verschlossen war. Das war der erste Posaunenklang, den Gott selber, nun entschuldigt, wenn ich so sage, wie mit ewiger Tuba, wie mit einem göttlichen Helikon in diese Welt angestimmt hat. Adam, wo bist du? Und wenn wir blasen, meine Brüder, und wenn wir vom Reden Gottes miteinander etwas haben, ist es jedes Mal dieser eine Klang, dass Gott in die Welt hineinruft. Adam, wo bist du? Lass uns ganz still miteinander einmal hören, was dieser Klang uns heute Morgen sagen will. Ich meine, ich höre ein dreifaches Klingen. Erstens, Gott ruft dich. Einmal hat mich ein Freund von mir angerufen. Ich möchte doch gleich zu ihm kommen. Ich spürte, dass es irgendeine große Not war und bin schnell hin. Und wie ich in sein Zimmer komme, finde ich einen gebrochenen Mann. Ein großer, starker Mann, aber wie unterm Elend zerbrochen. Er erzählt mir, dass sein Junge, den er so lieb hatte, weggelaufen war. Und auf einmal schluchzte der Mann. Und unter dem Schluchzen sagte er, Ich kann gar nicht mehr schlafen. Immer rufe ich in die Nacht hinaus: Junge, wo bist du? Und ich krieg keine Antwort. Ich habe den Eindruck, wenn heute Morgen noch einmal der Ruf Gottes kommt: Adam, wo bist du? Dann ist das wie das Schluchzen des Vaters, der in die Welt hineinruft: Mein Sohn, mein Mädel, wo bist du? Es sage mir keiner, wir reden hier zu menschlich von Gott. Gott ist nicht eine blasse Idee. Gott ist nicht ein ferner Nebel oder eine nebelhafte Ferne. Wenn je Väter um ihre Kinder Sorgen hatten, dann ist das nur ein schwaches Abbild von dem Weg Gottes, mit dem er heute in diese Festhalle, in dies Frankfurt hinein, in dies ganze deutsche Land hineinruft: Du Mensch, wo bist du? Das wird eigentlich nur der verstehen, der den ganzen Hintergrund spürt. Es ist ja einfach nicht wahr, was je und dann gesagt wird, als ob die Bibel den Menschen so verächtlich machte. Mein lieber Freund, wenn du einmal wirklich etwas von dem Adel des Menschen, von der ganzen Herrlichkeit des Menschen wissen willst, du musst in die Bibel sehen. Da ist das Allerhöchste gesagt, was nur je über Menschen gesagt worden ist. Viel mehr als irgendwelche Philosophen und Dichter uns daher lamentieren können. Da ist nämlich das Gewaltige gesagt: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du, als Gott Menschen machte, hat er es so nah neben sich gestellt. Hat gesagt: Ihr seid mein Eigentum. Das ist die höchste Würde, die ein Mensch haben kann. Ein Eigentum Gottes sein. Und das ist die Ehre Gottes, dass er sein Eigentum nicht loslässt. Aber darum ruft heute Morgen der Vater mit solcher Dringlichkeit. Das ist nicht eine langweilige Feststellung. Das ist der Schrei des Vaters: Meine Brüder und Schwestern, hier in der Mitte steht der lebendige Gott und ruft von Rang zu Rang und von Reihe zu Reihe und ruft durch die Straßen und Gassen hindurch: Wo bist du? Gott sucht sein Eigentum. Er fragt jeden Einzelnen: Wo steckst du denn eigentlich? Weißt du, das ist ganz persönlich gemeint, denn dies Verstecken vor Gott hat ja bis zum heutigen Tage die merkwürdigsten Formen angenommen. Da sagt mir ein junger Kerl: Ach, wissen Sie, später mal will ich mich um den lieben Gott kümmern. Heute habe ich so viel zu tun. Ich bin in dem Geschäft, da muss ich auch sonntags arbeiten. Der andere hat gerade einen Stenografenkurs. Der dritte hat sich gerade ein Mädel angeheuert. Ich weiß nicht, was bei dir gerade ist. Ach, wie viel Versteck bist du auch in dem Gestrüpp der Geschäftigkeit, in dem Dickicht dieser grenzenlosen Wurstigkeit, dieser Gleichgültigkeit. Wir haben keine Zeit für Gott. Und durch dieses Dickicht hindurch ruft Gott: Warum versteckst du dich heute vor mir? Warum verbirgst du dich? Das Verstecken hat oft seltsame Formen. Der eine versteckt sein Geld und damit sich selber. Du, was hast du vor Gott verschafft und versteckt? Deine Jugendkraft? Deinen Alltag? Ach, wie mancher ist so herrlich christlich. Unsere ganze Zeit, die platzt ja beinahe vor Christlichkeit. Und dabei haben wir vor unserem Gott versteckt unser Geschäftsleben, unser öffentliches Leben, unsere Küchen und Wohnzimmer, unsere Schlafzimmer, unsere Portemonnaies. Was hast du vor Gott versteckt, mein Bruder? Mir gegenüber steht ein gewaltiges Spruchband: Ich bin der Herr, dein Gott. Ihr Männer und Frauen, das ist nicht eine allgemeine, unverbindliche Feststellung, sondern weil dieser Gott Herr ist und dieser Herr unser Gott, darum lässt er heute Morgen keinen los. Warum läufst du von mir weg? Warum versteckst du dich vor mir? Jeder Posaunenklang, der heute ertönt, ist wie eine Frage: Du Mensch, wo bist du? Zweitens, Gott sucht dich. Unser Fest hier in Frankfurt begann zunächst mit einer sehr kleinen, aber sehr schönen Versammlung, mit einem Presseempfang, wo wir mit den Herren und Damen der Pressestellen und Zeitungen über den Verlauf unseres Festes sprachen. Bei dieser Gelegenheit sagte einer der Brüder Journalisten, er möchte mal eine wichtige Frage stellen, ob wir uns eigentlich erkundigt hätten, ob die Festhalle das statisch aushält, wenn hier 3500 Bläser ihren ehernen Klang ertönen lassen. Schon winkten andere ab, die Stahlträger seien von einer guten Stahlfirma, die würden schon was aushalten. Nun, Brüder und Schwestern, um die Festhalle habe ich heute keine Sorge. Aber die Frage heißt ganz anders. Nicht, ob die Festhalle das aushält. Mein Herr, ob Sie das aushalten, ob du das aushältst, ob nicht unter dem ehernen Klang Gottes endlich unsere stolzen Säulen zusammenbrechen, dass hier tatsächlich es eine gewaltige Sache wird, die hier in der Festhalle und weit darüber hinaus sich ereignet. Ihr müsst verstehen, als Gott so fragte, wo bist du? Da war doch eine furchtbare Geschichte vorweggegangen. Die Geschichte, die sich bis heute Morgen noch jeden Tag ereignet. Nämlich, dass der Adam das gesagt hat, was mir im Grunde auch immer wieder mein Blut und mein Herz zuraunen. Ach, was brauche ich den alten Gott? Ich bin mir selber mein Gott. Was brauche ich dessen Reden? Ich bestimme selber mein Herz. Darf ich einmal, wie wir es im Jungmännerwerk etwas handkräftig sagen, aussprechen. Mich wundert, dass unser Gott diesen Adam nicht zum Teufel gejagt hat, dass unser Gott nicht mit Eisenbahnschienen reingeschlagen hat, als sein Eigentum nun einfach diesen Gott still beiseite schob. Ich bin uninteressiert an meinem Herrn. Nein, was tut der Gott? Er läuft hinter dem Adam her. Wo bist du? Meine Brüder, was ist das für ein Gott? Ich sehe ihn, wie er durch den Garten eilt, unter jeden Strauch sieht, in jede Hecke, in jeden verlorenen Gang hinein. Und immer ruft er und ruft er, Adam, wo bist du? Du, mein Sohn, wo bist du denn? Ich meine, darin lerne ich meinen ganzen Gott kennen. Du, das ist nicht eine Geschichte von der Vergangenheit, sondern das ist die Weltgeschichte, dass unser Gott die Welt nicht losgelassen hat, sondern ist ihr nachgelaufen, hat wie seinen himmlischen Thron verlassen. Weißt du, wenn wir uns schon eine Vorstellung von Gott machen, meinen wir oft, er säß so ruhig und erhaben auf irgendeinem Weltenthron und rührt sich nicht. Ach, die Vorstellung überlasst irgendeinem Buddha. Unser Gott ist ein laufender Gott. Der hat seinen Thron verlassen und ist gelaufen und gelaufen, wie einer um sein Leben läuft, immer tiefer runter, bis er hier auf der Erde war. Und da steht mein Gott, der die Welt geschaffen hat und breitet auf einmal die Arme aus. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Hirte lässt 99 in der Wüste stehen und sucht das eine, das heute Morgen nicht kommen wollte. Sucht den einen, der sich in der Festhalle versteckt hat. Sucht den einen, der eben gerade sein Radio abstellen will. Unser Gott läuft hindurch. Spürt ihr nicht, wie sein ganzes Vaterherz voll Liebe brennt? Und wie darin nur eins immer wieder tönt, ich such dich doch, ich lass dich doch nicht los. Ach, dass wir dies Brennen des väterlichen Herzens heute Morgen spüren würden, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Komm mit, alle miteinander. Ich sehe unseren Gott, wie er blutet und stirbt, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben und seine ausgebreiteten Armen sind wie ein letztes Seufzen, das die Welt erschüttert. Bruder, ich suche dich. Ich will keinen lassen. Bruder, ich suche dich. Wenn heute unsere Posaunen von Jesus blasen, dann blasen sie von dem Kreuz, das keiner in dieser Welt mehr übersehen soll. Jesus, der uns nie vergisst, suche treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Ein letztes. Gott braucht dich. Ich sage noch einmal, Gott ruft dich, Gott sucht dich, Gott braucht dich. Und nun werden mir die Wunder schier überstürzend, dass ich gar nicht mit zu Ende komme. Wisst ihr, als Gott den Menschen schuf, hat er ihm einen Adel gegeben, wie ihn keine Kreatur in der Welt sonst hat. Seid fruchtbar, mehret euch und macht euch die Erde untertan. Der Mensch ist der Statthalter Gottes auf dieser Erde. Ach, das war ja das Schreckliche. Als der Mensch die Hand Gottes losließ, hat er ja seine Würde und seinen Auftrag verloren. Das verstehe ich, dass man seitdem nicht mehr weiß, wozu der Mensch da ist. Dass mir die jungen Männer in den Gymnasien und in den Fabriken, in den Flüchtlingslagern und an den Universitäten, dass sie mir gleicherweise sagen, wozu leben wir eigentlich? Das Ganze ist doch ein Riesenquatsch. Da schafft einer wie verrückt und arbeitet und quält und müht sich ab. Und am Ende war alles so sinnlos, so grenzenlos sinnlos. Warum laufen denn so viel müde, nervöse Menschen rum? Wir können noch so viel schaffen. Wir können Chrom- und Nickelröhren haben und Neonröhren haben. Wir können Geld und neue Häuser haben. Eins haben wir nicht mehr. Als wir die Hand Gottes losließen, haben wir den Sinn des Lebens verloren. Mein Bruder, weil Gott sagt, wo bist du, kann alles noch einmal gut werden. Weißt du, da staune ich einfach. Jetzt läuft Gott hinter mir her und sagt, wo bist du denn? Ich möchte doch dir wieder einen Sinn ins Leben geben. Wir wollen das heute sehr deutlich bezeugen. Entweder man gewinnt mit Jesus das Leben oder man bleibt bis zum Sterben im Nihilismus, im Nichts, in der Ratlosigkeit, in der Angst. Ach, blast mir, meine Brüder, blast es hinaus. Das Suchen Gottes, der jungen Menschen wieder Sinn ins Leben gibt und einen Auftrag und Kraft dazu. Es soll keiner meinen, Gott hätte nicht ein Ziel mit ihm. Wenn nur Gott mit uns zum Ziele kommt. Da war mal ein junger Mann im Tempel, er hieß übrigens Jesaja. Und auf einmal hat er die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und da hat sie ihn schier zusammengehauen, als er von dem Thron Gottes die Frage hörte, wo bist du? Ich wollte, dass heute Morgen keiner von uns sich der Frage entzieht, die Gott an ihn stellt, wo bist du? Und dass wir nur alle das antworten können, dass jener junge Mann im Tempel damals geantwortet hat. Herr, hier bin ich, sende mich. Amen. irdische Tempel brauchst du nicht. Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor deinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber du selbst baust dir ein Haus, wählst dir zur Wohnung Seelen aus, die deinem Ruf gehorchen. Lass unseren Herzen nirgends Ruh, wo auch die Glocken erklingen, dass wir mit deinem Volk herzukommen zum Beten und Singen. Wenn dich die Welt nicht kennt noch sieht, an deinem Volk dein Werk geschieht. Gnade und Friede grüßt alle. Amen.